So, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ein bisschen kreuzlahm heute, stehe ein bisschen so da. Wir haben heute Mittag mein Büro umgeräumt und umgebaut, auf Anweisung meiner Frau. Nein, was ich so in die nächsten Wochen und Monate verschoben habe, haben wir heute in, glaube ich, 4 Stunden geschafft, ne? Also wenn einer mal Rat braucht, was weg kann, wie man umbauen muss, wie man was arrangieren kann, meine Frau ist top und ich würde sie gern dafür vermieten, also um ein paar zusätzliche Gemeindeeinnahmen zu generieren. So, ich bin ein bisschen steifer, aber das wird gleich wieder. Und der Grund dafür ist, den habt ihr gehört, ich habe ein paar Verspieler drin gehabt heute, ich kriege endlich ein eigenes Klavier. Morgen kommt's. Und das ist sensationell, wenn man immer mal spielt und dann halt nur kurz vorher mal irgendwo in die Gemeinde fährt, mal guckt, wie geht das noch. Und dann hier spielen soll auf einem Instrument, das man nicht kennt, das ist katastrophal. Und ab morgen habe ich eins in meinem Büro, da komme ich nie mehr da raus. Und das, da freue ich mich drauf. Also auf das Klavier, nicht da mehr rauszukommen. Ich habe für heute einen Text, der heute in der Losung steht. Und meine Frau und ich, wir lesen hier fleißig die Losung. Und heute stand der Vers 2. Korinther 5, Vers 10. Und da heißt es, denn wir, 5 Vers 20 natürlich, hier sind wir, dass so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und wenn ich überlegen müsste, wann ich das letzte Mal jemanden erlebt habe, der das wirklich ganz toll war und gemacht hat, dann ist das noch gar nicht so lange her. Der Willi wird es mir bestätigen. Das war gestern auf der Trauerfeier für die Anita Walter, die Mutter von Uwe Walter. Der Uwe ist ja hier auch bekannt, hat ja oft hier, glaube ich, schon öfters mal gepredigt. Seine Mutter ist gestorben und der Uwe hat sich entschlossen, die Trauerfeier selbst zu machen. Und hat also wirklich sehr zeugnishaft erzählt, was Jesus in ihm verändert hat, in seiner Mutter verändert hat. Er hat sehr zeugnishaft erzählt, dass nicht immer alles nur eitel Sonnenschein war, sondern dass es auch im Leben von Anita und in seinem Leben eine Menge Herausforderungen gab. Aber dass an dem Punkt, wo er Jesus sein Leben anvertraut hat, vieles radikal anders geworden ist. Und ich fand das so schön, dass er das mit in seine Trauerrede eingepackt hat, um denen, die vielleicht sonst nie eine Predigt hören, ein gutes Wort mitzugeben. Und der Zusammenhang dieses Verses, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 11 bis 21, und ich will uns die alle mal vorlesen. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber für Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und dann kommt unser Vers. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das war ein ziemlich langer Text, aber ich will ihn mal aufdröseln mit 4 Schlagworten, die man sich hoffentlich gut merken kann. Und die Worte sind Fakten, Motive, Konsequenzen und Schlussfolgerungen. Also nochmal, Fakten, Motive, Konsequenzen und Schlussfolgerungen. Fangen wir mal mit den Fakten an. Über was schreibt Paulus hier? Im ersten Teil des 5. Kapitels, da spricht Paulus über die Hoffnung, die ein Christ nach dem Tod hat. Und das ist wirklich für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, so, naja, klar, wissen wir alle. Aber ich vergleiche das immer mit den Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, die an einem Grab stehen, wie der Uwe gestern, und sagen, okay, das war's jetzt. Was kommt da noch? Nichts. Aber wir haben Hoffnung über den Tod hinaus. Paulus spricht und hat so dieses schöne Bild, wenn diese Hütte, also der Leib, abgebrochen wird, wo er auch hier ein bisschen gekrümmt ist. Und also ich freue mich auf den neuen. Ich hoffe, der ist viel besser und funktioniert dann auch reibungslos. So, wenn diese Hütte abgebrochen wird, hat Gott einen neuen für uns alle bereit. Mehr noch, Paulus sehnt sich nach der himmlischen Heimat. Er sehnt sich danach. Und da könnten wir auch sagen, Paulus, meine Güte, du hast gerade einen Lauf, wie man heute sagen würde. Du bist unterwegs, du predigst das Evangelium, Gemeinden entstehen. Kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich will lieber weg hier. Aber er sehnt sich danach. Warum? Weil solange wir hier in dieser Welt, in diesem vergänglichen Leib leben, wir auch immer mit den Konsequenzen des Sündenfalls zu leben haben. Wir alle haben Anfechtungen, Herausforderungen. Wir alle sind nicht perfekt. Wir haben alle unsere Macken. Und ich habe selbst immer wieder mal gedacht in meinem Leben und meinem Dienst, meine Güte, warum hast du da nicht auf die Zunge gebissen und das Maul gehalten? Jeder kennt das vielleicht. Aber wir haben alle unsere Fehler, wir sind nicht perfekt. Und Paulus sehnt sich danach, so beschreibt er das hier in Vers 4, dass das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Was für ein irre Bild, oder? Weil es aber noch nicht so weit ist, macht er klar, wir leben noch im Glauben, noch nicht im Schauen. Das kommt erst. Das sind die Fakten und zu den Fakten dieser Hoffnung gehört für Paulus auch noch etwas ganz anderes. Auch etwas, was vielen Menschen, vielleicht sogar in unserer Zeit vielen Christen gar nicht mehr so bewusst ist. Das lesen wir hier im 10. Vers, den habe ich noch gar nicht für uns gelesen. Da schreibt er nämlich, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Jeder Mensch wird irgendwann einmal vor Gott stehen und bekommt seinen Lohn oder auch nicht. Und alles, was wir hier tun in unserem Leben, was wir sagen, reden, was wir denken, alles wird irgendwie da auf den Prüfstand gestellt. Und vielen Christen, vielen Menschen ist das nicht bewusst. Und ich frage mich tatsächlich, ob das überhaupt allen Christen so bewusst ist. Wir führen unser Leben vor den Augen des allmächtigen Gottes. Und es kommt der Tag, an dem wir vor dem gerechten, großen, allmächtigen Gott Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen und Lohn empfangen. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall die Konsequenzen tragen müssen. Und mit diesen Fakten, dass der Paulus sagt, am liebsten wäre ich schon weg, am liebsten hätte ich einen neuen Leib, am liebsten wäre ich schon bei Gott, nicht in dieser kaputten Welt. Und gerade in unserer Zeit ist so vieles kaputt, ja, dass man manchmal denkt, meine Güte, wie soll das noch werden? Das ist so, dass die eine Seite der Fakten, mit denen wir zu leben haben, und die andere Seite, über die viele überhaupt nicht nachdenken, ist, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und für mich ist das aber auch ein Stück weit ein Trost, weil ich manchmal ziemlich böse Gedanken haben kann, wenn ich in unsere Welt schaue und sehe, was so politisch da alles passiert. Und ich manchmal denke, meine Güte, Gott, würdest du nur runterkommen, mal da richtig reinschlagen. Aber die andere Seite ist, und das ist was so Tröstliches, irgendwann einmal wird jeder Rechenschaft ablegen müssen. Das ist nicht mein Geschäft, nicht meine Aufgabe, das ist nicht eure Aufgabe. Und das betrifft auch, wenn ich das hier mal einfügen darf, und das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt wirklich Christen und Gemeinden, wenn da mal jemand Neues zur Tür reinkommt, da wird er schon bewertet. Ja, und da ist schon das Urteil gefallen. Weil dann, vielleicht hat man den schon mal gesehen oder man weiß was über die Person und dann hat man so sein Urteil, was will denn der hier und so weiter. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Der Ruf, folget mir nach, der gilt allen. Jesus will, dass Menschen seine Jünger werden. Und darüber zu urteilen, ob jemand jetzt den Weg in den Himmel schafft oder nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern vielmehr Menschen zu helfen, so zu werden und sich Jesus so auszuliefern, dass sie irgendwann bei ihm landen. So, mit diesen Fakten setzt sich der Apostel auseinander. Und ich kann mir vorstellen, wie er sich das so denkt und sagt, meine Güte, was hat Gott für uns getan? Was hat Jesus für uns am Kreuz getan? Und dann müssen wir alle auch irgendwann Rechenschaft ablegen. Und wir sind aber nicht ewig hier, der Leib, der stirbt und dann kommt irgendwas Neues. Weil das so ist, weil das die Fakten des Lebens sind, kommt er dann dahin, dass er auch über seine Motive spricht. Und das finde ich ganz wichtig, so diesen zweiten Gedanken, das zweite Schlagwort hier im 11. Vers. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Paulus war ein gottesfürchtiger Mensch. Und William Barclay, der Bibelausleger, der hat einmal gesagt, die Furcht des Herrn, das ist nicht die Angst, die ein Hund hat, wenn er irgendwie laut bellt und dass sein Herrchen ihm irgendwie die Zeitung überbrät. Oder die Angst von einem eingeschüchterten Kind, was passiert jetzt, wenn ich das und das gemacht habe. Sondern Gottes Furcht ist, Ehrfurcht zu haben vor dem Allerhöchsten. Also eine ehrende Furcht, die anerkennt, dass da einer ist, der über allem steht und der absolut das Sagen hat. Vor dem, der uns das Leben geschenkt hat und der Rechenschaft über unser Leben fordert. Und Paulus war sich darüber im Klaren, dass alle Menschen Sünder sind. Dass jeder Mensch Vergebung für seine Sünden vor Gott braucht, weil er sonst nicht vor Gott bestehen kann. Und deshalb erklärt er seinen missionarischen Eifer mit diesen Worten, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Und das ist wirklich ein Wort, wo ich sage, meine Güte, ist das bei uns noch so? Ich denke viel nach über vieles, was sich in der Welt so entwickelt, wie sich Kirchen und Gemeinden entwickeln, was uns wichtig ist, wofür wir Zeit einsetzen, worüber wir reden. Und das macht mich irgendwie ganz betroffen. Ich habe kürzlich, ich kriege immer mal die Zeitschrift Aufatmen, viele kennen die vielleicht, das ist ja wirklich klasse. Aber ich habe sie nicht abonniert, ich kriege sie immer mal und dann lese ich die Artikel. Und beim letzten Mal hatte ich so einen ganz komischen Gedanken. Das geht nicht gegen die Zeitschrift, ja? Also versteht das nicht falsch. Ich habe nur so gedacht, das ist alles für die Frommen. Damit die noch frommer werden, noch mehr Hilfe haben. Wir sind ja alle so hilflos und noch mehr. Und es gibt so viele Bücher und Literatur für die Gläubigen. Und ich denke manchmal, kommen wir vielleicht zusammen, um uns einfach immer nur wieder neu den Bauch pinseln zu lassen und dann was zu haben, worüber wir reden können, weil uns vielleicht die Predigt nicht gefallen hat oder das gesehen, wie der ausgesehen hat und was der erzählt hat. Und dann sind wir so beschäftigt mit uns selbst und dass wir immer besser werden und immer optimierter werden, das ist eigentlich Zeitgeist. In unserer Zeit geht es nur noch um Selbstoptimierung. Junge Leute, die auf Instagram Leuten folgen und sagen, so will ich aussehen und wenn ich so nicht aussehe, dann taug ich nichts. Die unfassbare Dinge tun, um sich zu optimieren. Und da frage ich mich, machen wir Christen das vielleicht genauso? Wir optimieren so lange rum, dass wir gar nicht mehr wie der Paulus, der ja auch wusste, was er für ein Mensch war, was er alles Schlimmes getan hatte, dass wir gar nicht mehr sagen können, ja, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, das bin ich. Und als neue Kreatur habe ich jetzt eine Aufgabe, nämlich hinzugehen und irgendwas zu tun, damit Menschen für Jesus gewonnen werden. Und da sage ich ganz offen, nicht jeder ist der geborene Evangelist. Es gibt auch Leute, die reden so über ihren Glauben, dass man schon weiß, also die sollen sie überlassen, weil das schreckt andere eher ab, als dass sie gewonnen werden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, wenn jemand nicht das anderen so erklären kann, dann kann er vielleicht einen anderen mal einladen oder mitkommen. Dahin in den Gottesdienst oder in einen Hauskreis oder was immer, wo jemand ist, der es erklären kann. Aber diese Gesamtsehnsucht der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, deshalb suchen wir Menschen zu gewinnen. Die vermisse ich. Und ich sehe viel mehr, dass wir unzufrieden sind mit uns, mit den anderen, mit was sich alles so tut. Und wenn es nicht vorangeht in der Kirche, dann können wir das alles erklären. Das ist die böse Welt und heute ist alles schwierig. Ja, war damals auch schwierig. Aber diese Grundhaltung, und ich kenne die auch von den Anfängen unserer eigenen Kirche in Deutschland, Die ersten Pastoren, die hatten nichts anderes im Sinn, als Menschen für Jesus zu gewinnen. Doch genau diese Eifer für die Sache Jesu, die hat den Paulus bei den Korinthern auch suspekt gemacht. Und deshalb sagt er, ich fange jetzt nicht wieder an, mich selbst zu empfehlen. Da hat er gemerkt, da kam manches nicht so gut rüber. Manche hielten ihn sogar für verrückt für seinen Einsatz. Paulus will sich nicht erneut den Korinthern empfehlen und doch ist es so eine Art Verteidigungsrede hier für sein Tun, für das er ja auch vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Aber Paulus, und das ist der Punkt, lebte mit dem Bewusstsein eines Lebens nach dem Tode. Nach einer Begegnung mit Gott, vor dem wir alle erscheinen müssen, um Rechenschaft abzulegen, und er sehnte sich sogar nach diesem neuen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Aber er wusste auch, dass sich jeder Mensch vor Christus verantworten muss. Und deshalb wollte er, dass so viele wie nur möglich für Christus gewonnen werden. Und wenn ihr euch das mal vielleicht mal so als kleine Wochenendhausaufgabe überlegt, was haben wir heute für Möglichkeiten, anderen von Jesus zu erzählen? Literatur, Internet, Gottesdienste, Hauskreise. Wir dürfen uns treffen, wann und wo wir wollen. Für Paulus war das Evangelium und die Verkündigung des Evangeliums eine Sache auf Leben und Tod. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. So, aber nicht nur das hat den Paulus motiviert, dass er wusste, da ist ein Leben nach dem Tod, jeder muss vor Gott Rechenschaft abliefern. Wir wollen alles geben, dass Menschen gerettet werden und zu Jesus kommen. Sondern der hatte noch eine andere Motivation. Was ihn viel mehr und was ihn ganz stark antrieb, das war die Liebe Christi. Und das finde ich wichtig. Seine Motivation war nicht, ich erreiche mehr wie der Petrus, so ein Wettkampf, sondern es war die Liebe Christi. Und die Liebe Christi, die gibt es ja in, ich sag mal, in drei Richtungen. Nämlich zum einen kommt sie natürlich von oben. Ja? Paulus war überwältigt von der Liebe Christi, die sich darin zeigte, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, nicht als wir bewiesen haben, dass es sich lohnt, für uns zu sterben. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Keiner hat es verdient, dass Christus sein Leben für ihn gab. Es ist Gnade, die durch die Liebe möglich geworden ist. Und das ist die Liebe, die von oben zu uns in diese Welt gekommen ist. Aber die andere Liebe, das ist die, die von hier nach oben geht. Das ist auch wichtig. Diese Liebe, die uns entgegengebracht wurde, die will auch erwidert werden. Und da gibt es auch viele Christen, die ihren Glauben leben wie so ein Selbstbedienungsladen. Ich habe ein Problem, dann bete ich, Gott nimmt das weg. Natürlich dürfen wir das und das sollten wir auch. Aber der Glaube ist dann mehr so wie so eine fromme Apotheke. Es ist keine Beziehung, die man mit Christus lebt, sondern eher, Herr Jesus, du siehst, geht wieder nicht, mach mal hier, mach mal da, mach bei dem, mach bei jenem. Das dürfen wir alles machen, aber wenn das unseren ganzen Glauben ausmacht, ist das sehr armselig. Die Liebe, die uns entgegengebracht wurde, die will erwidert werden. Und das ist eine selbstlose, bedingungslose Liebe, die wir auch Gott, die wir Jesus entgegenbringen sollen. Und die Frage ist tatsächlich, wie könnten wir Jesus nicht lieben, wo er so viel für uns getan hat? Die Liebe Christi, die kommt von oben, die reicht nach oben, aber die reicht auch nach außen. Und das ist hier das Zeichen des Kreuzes, ne? Von oben nach unten, unten nach oben und dann auch zu anderen Menschen. Die Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, ist nicht exklusiv für euch hier in Wächtersbach oder für die Christen in Deutschland oder überhaupt für alle Christen in der Welt. Es ist keine exklusive Liebe für Auserwählte. Also hat Gott die Welt geliebt. Und dann lest morgens mal die Zeitung und sagt nachher diesen Vers. Und dann werden die alle sagen, ach du liebe Zeit. Diese Welt, genau diese Welt hat Gott geliebt. Die ganzen Chaoten, die ganzen Kaputten, alle hat Gott geliebt. Von jeher bis heute und bis Jesus wiederkommt. Seine Liebe gilt allen Menschen, ob sie diese erwidern oder nicht. Aber die Liebe, die Gott uns geschenkt hat und in Jesus offenbart hat, die sollen wir auch teilen und weitergeben. Was ich damit sagen will, ist, die Menschen sollten an unserem Leben sehen, dass wir Geliebte Gottes sind und dass wir Menschen bedingungslos lieben. Und diese Liebe drängte den Apostel in der Verkündigung des Evangeliums nicht nachzulassen, auch wenn er sich dabei lächerlich machen würde. Und darum schreibt er hier in Vers 14b, die Liebe Christi drängt uns, Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Es muss niemand mehr für seine Sünden sterben. Das hat Jesus für uns erledigt. Ein anderer Bibelausleger, Heiko Grimmer, der hat mal zu diesem Vers gesagt, vollmächtiger Dienst kann nur aus solcher drängenden Liebe herausgetan werden. Alle anderen Antriebe versanden bald. Alle anderen Antriebe versanden bald. Und wenn ihr heute hier in eurer Gemeinde dient, Sommerfest, verschiedene Aufgaben, putzen, Hecken schneiden, was immer, Kaffee kocht, was immer gemacht wird, Menschen einladet, dann dürft ihr euch immer wieder fragen, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Weil ich den anderen zeigen will, ich kann es besser wieder. Oder auch so ein schön fromm verpacktes, schlimmes Sätzchen ist ja, es macht ja sonst keiner. Das klingt dann so fromm, aber ich. Und was steht da im Mittelpunkt? Ich. Vollmächtiger Dienst, das ist nicht nur der Dienst von Pastoren, kann nur aus solcher drängenden Liebe herausgetan werden. Alle anderen Antriebe versanden bald. So, wir haben über die Fakten gesprochen, über die Motive, die der Apostel Paulus hat. Aber dann wollen wir auch mal über Konsequenzen sprechen. Das dritte Wort. Hier in Vers 15 bis 16, da steht, und er ist darum für alle gestorben, also Christus, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Paulus hatte alle seine eigenen Interessen beiseite gelegt. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert. Paulus lebte für Gott und er lebte für andere. Und auch da können wir immer so eine kleine Selbstprüfung machen. Für wen leben wir? Für was leben wir? Was ist uns wichtig? Und das ist ja auch überhaupt nicht modern, für andere zu leben. Heute wird die Gesellschaft ja geradezu angehalten, dass man nur noch an sich selbst denkt. Und alles tut, damit das eigene Leben optimiert wird. Es geht um mich, um mein, es geht um das Ich. Nur will keiner so richtig glücklich dabei werden. Weil man wird nicht glücklich, wenn man noch mehr hat. Da gibt es andere Dinge. Menschen, die sich Jesus anvertraut haben, weil sie seine Liebe erfahren haben, haben aufgehört, sich um sich selbst zu drehen. Und ich habe immer so das Bild, Leute, die sich immer um sich selbst drehen, die bohren sich irgendwann mal in den Boden. Ja, dann ist nichts, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen. Man muss aufhören, sich um sich selbst zu drehen. Menschen für Christus und für andere zu leben, das ist, was die Zeit heute braucht. Und in der Konsequenz, schreibt Paulus, sollte jeder, der das begriffen hat, tatsächlich nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Jesus. Für Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und auch hier ist es so eine Sache der Zeit, dass wir manchmal auch als Christen, wir meinen das nicht böse, wir meinen das nicht ungeistig, aber wir wollen ja auch irgendwo gesehen werden und wahrgenommen werden, und wo irgendwas ist, wollen wir Hilfe bekommen. Das ist ja alles nicht verkehrt. Aber wir können wirklich uns testen. Das geht ganz einfach. Irgendeiner ruft an, sagt, könntest du mal da? Und dann merkt ihr schon, wie ihr euren Kalender im Kopf seht und was alles noch zu machen ist. Und je ausgerechnet jetzt. Aber wenn man für andere lebt, dann ist das immer etwas, was einen mehr erfüllt, als wenn man nur für sich selbst lebt. Übrigens auch ein gutes Beispiel, darüber hat der Uwe gestern nicht gesprochen in der Trauerrede, aber man hat es einfach gesehen. Der Uwe hat sein Leben Jesus anvertraut. war eine Zeltmission und hat sein Leben Gott so hingegeben, dass er gesagt hat, ich will nichts anderes tun, als für andere da zu sein. Leitet das Help Center, geht jetzt bald in Rente, hat sein ganzes Leben auf gut Deutsch diesem Dienst gewidmet und geweiht. Und der Uwe ist ein kluger Kopf, der hat einen tollen Beruf, der hätte sich eine goldene Nase verdienen können, wie man so schön sagt. Aber er hat gesagt, nee, mir ist es wichtig, für andere da zu sein. Und wie vielen Menschen wurde geholfen, weil da einer war, der gesagt hat, mein Leben stelle ich Gott zur Verfügung. Genau das kann man nur, wenn man tief in seinem Herzen spürt, wie groß die Liebe Christi ist, die bereit war, diesen Weg zu gehen. Und ich selbst, ich möchte von dieser Liebe am Kreuz geprägt sein, ohne falsch, ohne Bedingungen, sondern selbstlos. Das möchte ich. Ist mir das immer gelungen? Bestimmt nicht. Aber trotzdem ist das das Ziel, das geistliche Ziel. Fakten, Motive, Konsequenzen. Lasst uns dann noch ein paar Gedanken über Schlussfolgerungen hören. Ich lese mal die Verse 17 bis 20 nochmal vor. Denn darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, und so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das sind für mich persönlich unglaublich bedeutungsvolle Verse. Es ist unglaublich, was Paulus hier sagt. In Christus zu sein, das bedeutet viel mehr, als nur an seine Existenz zu glauben, sondern die Rede ist von einer Beziehung. Er sagt, wir sind Botschafter, Botschafter dieser neuen Welt, Botschafter des Himmels, Botschafter an Christi Statt. Er ist nicht da, aber wir tun das, was er tun würde. Genau wie ein Botschafter aus einem anderen Land, der Botschafter der USA oder irgendeinem Land in Deutschland, vertritt sein Land in der Botschaft, wo er ist. Und das ist eine sehr hoch angesiedelte Sache. Ich war mal eingeladen in Frankfurt, eigentlich zwei oder dreimal sogar, bei irgendeiner Feierlichkeit, wo man das Konsulat, genau, was ja auch so ein Ableger der Botschaft ist, wo das Konsulat, das neue, eingeweiht wurde, das amerikanische. Und wahrscheinlich war ich eingeladen, weil ich Pastor in einer Church of the Nazarene war. Und das war eine sehr interessante Begegnung dort, also diese hohen Tiere kennenzulernen, deutsche Politiker zu sehen. Und so wie das alles war, da hat man gesagt, boah, das ist eine Position, hier Botschafter zu sein. Der war auch da und Konsul. Und ich glaube, da stellen wir unser Licht manchmal zu sehr unter den Scheffel. Wir sind nicht nur die armen, kleinen Lichter in der Welt, die sowieso nichts ausrichten, reden wir uns dann ein, sondern wir sind, ich mach's mal so, Botschafter. Ja. Soll man uns nichts darauf einbilden, aber wir sollen verstehen, was wir da für eine Aufgabe haben. Wir repräsentieren den Allerhöchsten mit allem, was wir tun. Und das finde ich halt so spannend, weil da geht es ja nicht nur darum, wenn wir offiziell was tun oder sagen, sondern bei allem, wo uns Leute erleben, sagen die, und der repräsentiert das da. Was sind wir für Botschafter? Das Leben des Paulus war anders geworden, als er sein Leben Jesus anvertraut hat. Und dein Leben kann völlig anders werden, wenn du dein Leben wirklich 100% Jesus anvertraut hast. Dass Jesus nicht nur, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, werde mein Retter, sondern lass ihn auch den Herrn deines Lebens sein. Paulus hat es nicht nur erlebt, er wird auch zum Botschafter des Glaubens und er sagt an Christi Stadt, Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist so wichtig, lasst euch versöhnen mit Gott. Und als Botschafter an Christi Stadt weiß er, dass seine eigentliche Heimat der Himmel ist. Da will er auch irgendwann hin, so bald wie möglich. Er weiß, dass er für den spricht, der ihn gesandt hat. Und deshalb als Christen repräsentieren wir heute unseren Herrn. Wir sprechen für ihn, wir handeln für ihn und all das soll ihm Ehre machen. Das ist wichtig. Die Aufgabe ist und bleibt für alle, die Jesus nachfolgen und das auch für die Gemeinde, dass wir, so wie Gott uns die Möglichkeiten, die Kraft, die Weisheit, die Ideen und hoffentlich auch die Kreativität schenkt, dass wir gottferne Menschen, die es überall gibt, einladen und hoffentlich zu hingebungsvollen Jüngern Jesu machen. Das ist die Herausforderung der Kirche. Es geht nicht einfach nur darum, das ist die Gemeinde, die hat den noch cooleren Gottesdienst, die hat die noch bessere Musik und das und das und das. Was ja heute leider oft so ist, ja, dass man dann das sucht, was einem passt. Sondern die Aufgabe, die jeder hat, und das ist der Leib Christi, der aus Händen, Füßen, Mündern, Ohren und allem Möglichen besteht, ja, geistlich interpretiert, dass wir als Leib Christi alles tun, um Menschen zu gewinnen für Jesus. Wenn wir nur hier sind und uns mit dem Gedanken trösten, nach Jesus hat auch schon von der kleinen Schar gesprochen, vielleicht sind wir noch gar nicht klein genug, vielleicht bleiben noch ein paar weg und dann sind wir ganz klein und dann sind wir die ganz tollen Christen. Nee, wir haben eine Aufgabe. Und manchmal ist die Aufgabe einfach für andere zu beten, oder einzuladen, Möglichkeiten zu nutzen, die die Gemeinde gibt. Da sehe ich so viele verpasste Gelegenheiten. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, wo ich dachte, da könnten eigentlich jetzt mehr Leute sein. Und ich habe das so verstanden, da kann man Leute mitbringen, die sonst nie in die Kirche gehen. Das würde die richtig gut ansprechen und begeistern. Nee, es haben sich ein paar Gläubige hingeschleppt und nicht kapiert, dass der Abend eigentlich nicht nur für sie war, sondern für andere. Und das passiert sehr oft. Das passiert leider sehr oft. So, kommen wir zum Ende. Wir sprachen über Fakten, Motive, Konsequenzen, Schlussfolgerungen. Und ich will euch mit dieser Frage nach Hause entlassen. Also nicht gleich, wir singen noch was, ich bete noch mal, dann gibt es da noch was draußen zu muffeln. Aber trotzdem, nehmt diese Frage doch mit. Welche Schlüsse ziehst du denn aus dieser Botschaft? Ich will von keinem hören nachher, der sagt, ach, das war aber mal eine gute Botschaft oder irgend sowas. Vielleicht hat es auch gar keiner vor, das zu sagen, also lasst es einfach sein. Sondern ich würde mir viel mehr wünschen, dass jeder nach Hause geht und sagt, was mache ich denn damit? Wo will Gott mich denn gebrauchen? Wo bin ich noch nicht so ganz hingegeben? Das ist viel wichtiger. Lass uns miteinander beten, dann singen wir noch ein Lied und dann spreche ich den Segen. Ne? So rum was. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und Herr, wir staunen über Menschen wie den Apostel Paulus, der sein ganzes Leben da reingesetzt hat, Menschen für dich zu gewinnen. Der hat wenig Lohn empfangen, der hat wenig Ehre bekommen, im Gegenteil. Manche Gemeinde hat es ihm schwer gemacht und manche Leute, die den christlichen Glauben gar nicht wollten, haben versucht, ihm das Leben zu nehmen. Aber er hat alles dran gegeben, um Menschen zu gewinnen. Wir haben heute unglaublich viele und bessere Möglichkeiten als Paulus. Wir können uns nicht mehr auf den Marktplatz stellen, das kommt vielleicht nicht so gut rüber. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und Herr, ich will dich einfach bitten, dass du jedem von uns dieses Anliegen aufs Herz legst und dass du uns zeigst, was kann mein Weg sein, um mitzuhelfen, dass Menschen für Christus gewonnen werden. Darum bitte ich dich. Herr, dann war dieser Gottesdienst wirklich die Zeit wert, die wir hier verbracht haben. Dann war es wert, diese Predigt zu hören, wenn du etwas in unserem Leben veränderst, damit mehr Menschen dich kennenlernen. Herr, dass wir in einer gottlosen Welt leben, das wissen wir, das müssen wir nicht vertiefen. Aber das war damals nicht besser, vielleicht sogar noch schlimmer. Aber wir glauben einfach daran, dass du heute noch Menschen gebrauchen kannst und willst, wie damals den Apostel Paulus. So gib deinen Segen dazu und große Freude. Amen.